Wir beginnen heute mit einem neuen Abschnitt in unserer Predigtreihe der kleinen Propheten. Wer weiß es schon? Der Prophet Amos. Ja, vielleicht können wir das gleich noch austeilen. Ja, bitte. Ja. Der Prophet Amos, ich sage ein kleines bisschen was zur geschichtlichen Einordnung, sofern das sich aus diesem Text erschließt, ist ein Mann, den Gott berufen hat, nicht als jemand, der aus einer Prophetenschule gekommen wäre, oder jemand, der aus dem politischen Feld kam wie Jesaja, oder der selber ein Priestersohn gewesen wäre wie zum Beispiel Jeremia, sondern einer, der von sich selber bezeugt, dass er Vieh hörte und also dass Gott ihn weggerufen hat hinter den Herden und von den Maulbeerscheiben. Das heißt, er war ein Mann, der aus dem Beruf kam. Heute würde man sagen, einer von den Christen im Beruf oder von den christlichen Geschäftsleuten. So ist es, ist auch heute damit zu rechnen, dass Gott mitten aus seinem Volk Menschen beruft, denen er eine bestimmte Botschaft anvertraut. Es sind nicht immer nur studierte Leute oder Theologen, sondern Leute aus dem normalen bürgerlichen Leben heraus. Die Besonderheit ist, dass Gott ihm Botschaften anvertraut über die Völker um Israel herum, und obwohl er aus Tekoa stammt, das ist am Rand der judäischen Wüste, also ganz im Süden Israels, war sein Dienst auch für das Nordreich bestimmt, also für die 10 Stämme. Das werden wir merken, wenn wir da durchgehen. Der Prophet, diese 9 Kapitel haben, wenn man das mal auseinander nimmt, 3 Teile. Das erste sind Gerichtsworte, die Nachbarvölker Israels betreffen, und Gerichtsworte gegen Juda und Israel. Dann der zweite Abschnitt, das ist das, was direkt an das Nordreich gerichtet ist. Und der dritte Abschnitt, das sind die letzten 3 Kapitel, das sind Visionen, die er gehabt hat. Und wenn wir miteinander durch dieses Prophetenbuch gehen, dann wollen wir uns überraschen und herausfordern lassen, was Gott uns dann macht. Ich lese zuerst, und heute das Kapitel 1 und die ersten 3 Verse von Kapitel 2. Worte des Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, die er über Israel geschaut hat in den Tagen des Königs Usia, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobiams, des Sohnes des Joas, des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und er sprach: Der Herr wird vom Zion her brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen, da vertrocknen die Weideplätze der Hirten und der Gipfel des Karmel verdorrt. So spricht der Herr: Wegen 3 Verbrechen von Damaskus und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten gedroschen haben, so sende ich Feuer in das Haus Hazaels, dass er die Paläste Ben-Hadads frisst. Ich zerbreche den Riegel von Damaskus und rotte den Herrscher von Bikat-Aven aus. Und den, der das Zepter hält, aus Beth-Eden und das Volk von Aram oder Syrien wird nach Kir gefangen wegziehen, spricht der Herr. So spricht der Herr. Wegen drei Verbrechen von Gaza und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie ganze Ortschaften gefangen weggeführt haben, um sie an Edom auszuliefern. So sende ich Feuer gegen die Mauer von Gaza, dass es seine Paläste frisst. Ich rotte den Herrscher von Ashdod aus und den, der das Zepter hält, aus Aschkelon. Ich wende meine Hand gegen Ekron und der Überrest der Verlister geht zugrunde, spricht der Herr Jahwe. So spricht der Herr, wegen drei Verbrechen von Tyrus und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie ganze Ortschaften an Edom ausgeliefert und an den Bruderbund nicht gedacht haben. So sende ich Feuer gegen die Mauer von Tyros, dass es seine Paläste frisst. So spricht der Herr, wegen drei Verbrechen von Edom und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil es seinen Bruder mit dem Schwert nachjagt und sein Erbarmen erstickt hat und weil sein Zorn beständig zerfleischt und sein Grimm dauernd wacht, so sende ich Feuer gegen Teman, dass es die Paläste von Bosra frisst. So spricht der Herr. Wegen drei Verbrechen der Söhne Ammon und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie die Schwangeren von Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern. So zünde ich Feuer an in der Mauer von Rabba, dass es seine Paläste frisst, unter Kriegsgeschrei am Tage der Schlacht, unter Sturm am Tage des Unwetters. Da geht ihr König in die Gefangenschaft, er und seine Obersten zusammen mit ihm, spricht der Herr. So spricht der Herr. Wegen drei Verbrechen von Moab und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil es die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt hat. So sende ich Feuer nach Moab, dass es die Paläste von Keriot frisst und Moab stirbt im Kampflärm unter Kriegsgeschrei beim Schall des Horns. Und ich rotte den Richter aus seiner Mitte aus und alle seine Obersten bringe ich mit ihm um, spricht der Herr. Und ich muss doch noch wenigstens einen kleinen Teil dazu nehmen. So spricht der Herr, wegen drei Verbrechen von Juda und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie das Gesetz des Herrn verworfen und seine Ordnungen nicht gehalten haben und ihre Lügengötter sie verführten, denen ihre Väter nachgelaufen sind. So sende ich Feuer gegen Juda, das ist die Paläste Jerusalems frisst. So spricht der Herr, wegen drei Verbrechen von Israel und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie den Gerechten für Geld und den Armen für ein paar Schuhe verkaufen. Sie treten nach dem Kopf der Geringen wie auf den Staub und den Rechtsweg der Elenden beugen sie und ein Mann und sein Vater gehen zu derselben Dirne, um meinen heiligen Namen zu entweihen. Und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus neben jedem Altar und Wein von Strafgeldern trinken sie im Haus ihres Gottes. Und ich hatte doch den Amoriter vor ihnen vernichtet, dessen Höhe wie die Höhe der Zedern war, und so weiter. Ein eigenartiger Anfang, ein eigenartiger Wortlaut, der hört sich an wie eine Beschwörungsformel. Und er ist ein Fluch, der ausgesprochen wird, und dieser Fluch trifft ein. Und zwar ausnahmslos. Der Anfang ist so merkwürdig wie lapidar, also ohne großen Pathos. Wird einfach festgestellt, Worte des Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, die er über Israel geschaut hat in den Tagen des Uzia, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobiams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Wir lesen nichts, dass Gott zu ihm vorneweg geredet hat, und wir lesen nichts, dass Gott später zu ihm geredet hat. Es ist das, was uns im Neuen Testament begegnet, wo es heißt, Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Es gibt in der Geschichte der Menschen und es gibt in dem Umgang des Gottes mit den Menschen etwas, was wir in unserem Alltag leicht übersehen, und zwar ist das die Fülle der Zeit, die erfüllte Zeit. Wir kennen gefüllte Gefäße, sowas zum Beispiel, das ist noch nicht ganz voll, das läuft noch nicht über. Und so ist es genau mit der Zeit, wenn die noch nicht ganz voll ist, passiert noch nichts. Aber bis dieses Glas so weit gefüllt werden musste, ist ja eine ganze Menge reingegangen und es fehlt nicht mehr viel, bis es überläuft. Und wenn nichts dazu kommt, läuft es auch nicht über. Und wenn Übeltaten nicht dazukommen, läuft auch der Zorn Gottes nicht über. Es kann sein, dass das bis zum Rand geht und trotzdem folgt das Gericht nicht oder noch nicht. Wenn Menschen mit ihrem bösen Tun aufhören, dann mag die Schale des Zorns gefüllt werden und trotzdem wird sie noch nicht ausgegossen, weil das Maß noch nicht voll ist. Wenn Gott seinen Zorn über die Ungerechtigkeit von Menschen ausgießt, dann trifft es oft unvermittelt, weil man sich sagt, ja, wieso denn? Was ist denn eigentlich anders? Es ist doch wie immer. Und zwar besonders dann, wenn wir uns an Bosheiten, an schlimme Taten gewöhnt haben und wir haben im Moment solche Zeit. Jeden Tag füllt sich die Schale des Zornes Gottes durch die Bosheit von Menschen. Und wir nehmen das so hin, als muss das so weitergehen. Jeden Tag sind die Zeitungen und die sonstigen Medien voll Gewalttat, Bosheit und Dingen, die dem entsprechen, was wir hier haben. Und wir müssen damit rechnen, dass irgendwann das Maß der Geduld Gottes erschöpft wird. Und dann wird es genauso unvermittelt sein, wie das Wort zu dem Propheten Amos gekommen ist. Denn Jesus sagt, dass das Ende der Zeit gekennzeichnet ist von Zuständen wie zur Zeit Noahs und zur Zeit Lots, bis die Flut kam und bis das Gericht über Sodom und Gomorra kam. Sie aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet. Sie haben ihr Leben so geführt, als ob das immer so weitergeht. Und gleichzeitig heißt, die Erde war gefüllt mit Bosheit. Wichtig ist, welchen Blick wir haben. Gucken wir auf das, was normal immer so weitergeht? Oder haben wir den Blick auf das Übermaß an Schlechtigkeit, was uns umgibt? Dann werden wir wissen, dass das Gericht Gottes zwar noch gehemmt ist, aber nicht ausbleiben kann. Deswegen gilt es heute, Menschen in die Gegenwart Gottes zu rufen. Deswegen gilt es heute, Menschen zur Umkehr zu rufen. Deswegen gilt es, Menschen rauszurufen, dass sie nicht länger Söhne des Zorns sind, sondern der Gerechtigkeit, des Lichtes, der Liebe, des Friedens. Wenn es heißt, lebt als Kinder des Lichts, dann bedeutet das, dass das einen realen Unterschied zu unserem früheren Lebenswandel geben muss, wenn wir denn gläubig geworden sind. Es geht nicht, dass man das nur so äußerlich macht oder dass man sagt, naja, ich glaube eben jetzt heimlich. Früher war es unheimlich. Das ist keine Veränderung. Das ist kein Werk der Gerechtigkeit. Oder früher habe ich mir die Hucke voll gesoffen, heute mache ich das bloß, wenn das keiner merkt. Und so könnten wir eine ganze Menge Dinge aufführen. Bringet der Buße würdige Frucht ist das Wort des Propheten Johannes gewesen, der zu seiner Zeit bezeugt hat, lasst euch retten vom kommenden Zorn. Und er sagt gleichzeitig, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Er schließt bei dieser Rettungsbotschaft Leute aus, die bei sich selbst gerecht sind. Die Pharisäer, die damals Frommen, werden der Umkehr nicht zuteil oder ihrer nicht würdig. Sie waren kurz angerührt, aber es hat sie diese Bußbewegung dieses Predigers der Gerechtigkeit nicht wirklich im Herzen getroffen. Sonst hätten sie den nicht verfolgt, auf den dieser Mann hinweist, nämlich Jesus Christus. Wir haben hier bei Amos solche Situationen. Es ist das Maß voll geworden. Und mitten in ein unauffälliges Leben geschieht das Wort Gottes. Eines können wir mit Sicherheit sagen. Das war kein überspannter Mensch, der irgendwie überstudiert gewesen wäre oder der sich zu sehr mit irgendwelcher Endzeitliteratur beschäftigt hätte. Es gibt ja solche Leute, die, sage ich mal, einen frommen Knall haben. Das ist ausgeschlossen, weil er ein Mann ist, der beruflich erfolgreich ist. Das geht nur, wenn man seine Sinne beisammen hat. Mitten aus dieser beruflichen Unauffälligkeit ruft Gott ihn aus und vertraut ihm Dinge an, die wodurch bestätigt werden. Wodurch bestätigt werden. Inwiefern, was trifft er ihn? Buchstäblich das erste Wort, was er weitergibt, tritt ein mit einer Verzögerung von 2 Jahren. Und zwar Worte des Amos, die er geschaut hat, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und das erste Wort, was er bezeugt, der Herr wird vom Zion her brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen, da vertrocknen die Weideplätze der Hirten und der Gipfel des Karmel verdorrt. Das ist sein erstes Wort. Und wisst ihr, was das heißt? Das ist dasselbe, was Jesus seinen Jüngern sagt. Geht hin, verkündigt das Evangelium der ganzen Welt. Den Auftrag, den er ihnen gibt. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Und dann wird aufgezählt, Tote werden auferstehen, Kranke geheilt werden. Auf Schlangen werden sie treten, Giftiges werden sie trinken, es wird ihnen nicht schaden. Gott bestätigt sein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Das ist das erste Kriterium der Echtheit, aber es ist nicht so, dass er sagt, Gott lässt seine Stimme erschallen und nach einer Viertelstunde kommt ein Erdbeben, sondern 2 Jahre später. Was sind das für 2 Jahre? Es sind die 2 Jahre der Entscheidung, in der Menschen herausgefordert sind, diesem Wort Glauben zu schenken oder es zu verwerfen. Wir haben in unserer Familienbibellese im 2. Buch der Chronik gerade diese Stelle erreicht, wo von Asa die Rede ist, der, als er jung war in seinem Dienst, sich ganz auf Gott verlässt, die Götzen aus dem Land Juda entfernt und dieses Tun durch ein prophetisches Wort bestätigt kriegt. Und als er alt geworden ist im Dienst, genau das Gegenteil tut, er verlässt sich auf Menschen, er schmiedet Bündnisse mit Ungläubigen und wiederum ein Prophet zu ihm gesendet wird, der ihn auf die Konsequenzen dieses Tuns hinweist und statt umzukehren, lässt er ihn ins Gefängnis werfen und dort anketten. Das ist einfach ein Fakt, dass das prophetische Wort oder besser gesagt der Überbringer des prophetischen Wortes in der Entscheidung oder in der Herausforderung steht, dass Menschen, die nicht hören wollen, ihn persönlich beschädigen. Das ist das, was Jesus später sagt. Jerusalem, Jerusalem. Die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Es gab diesen lapidare Bemerkung im zweiten Buch der Chronik, auch tat Asa etlichen vom Volke Gewalt an. Ja, hört man so. Halbsatz. Das heißt, Menschen, die Gott gesandt hat, werden von diesem ehemals frommen König beschädigt. Und das hat nicht aufgehört bis auf den heutigen Tag. Das geht weiter über die Zeit Jesu, über die Zeit der Märtyrer, Stephanus, der erste, oder eigentlich Johannes der Täufer, der erste Blutzeuge des neuen Bundes, den Gott schließt, Stephanus der Zweite, und es hat bis auf den heutigen Tag nicht aufgehört. Dass Menschen, die nicht hören wollen, auf diejenigen, die Gott gesandt hat, denen nach dem Leben trachten und die beschädigen. Wir lesen das nicht von Amos, aber wir lesen das schon von Micha, dass er durch Ahab festgesetzt wird und eigentlich zu einer ewigen Haft verurteilt wird. Er befiehlt nämlich seinen eigenen Sohn und sagt, bindet ihn und werft ihn ins Gefängnis, bis ich heil aus der Schlacht zurückkomme, obwohl er ihm gerade vorneweg die Warnung Gottes hat zukommen lassen, du wirst in dieser Schlacht umkommen. Es ist ein Fakt, dass man dem prophetischen Wort widerstehen kann. Und das muss uns in unserem Dienst hier nüchtern machen. Es ist einfach möglich, dass der Ruf zur Umkehr dauerhaft und beständig ausgeschlagen wird. Und es ist einfach möglich, dass Menschen, die Gott zur Umkehr bewegen will, sich gegen ihn wenden und gegen seine Boten. Und das sollte uns nicht befremden. Es gehört zur normalen Nachfolge. Nochmal. Gott bestätigt das Wort, das er dem Amos gegeben hat, nach 2 Jahren, in dem sich wörtlich erfüllt, was er als erstes sagt. Nämlich, der Herr wird vom Zion her brüllen. Das Erdbeben des Grollen. Es ist Israel nicht gerade eine Region, wo man mit vielen Erdbeben rechnen müsste. Es ist tektonisch nicht so aktiv wie andere Regionen der Welt, wo man damit rechnen kann. Also kann man ausschließen, dass er einfach ins Blaue hinein einen Weissagung gemacht hat. Es gibt ja solche Pseudopropheten, die einfach nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung irgendwelche Aussagen machen. Und trotzdem kann man das auch so in Zweifel ziehen. So hat man letzten Endes jedes Wort Jesu in Zweifel gezogen. Damals schon und bis auf den heutigen Tag. Er sagt, Jesus selber sagt, wenn ihr meinen Worten schon nicht glaubt, dann glaubt mir doch um der Werke willen. Sie geben ihm einerseits Zeugnis, von Anfang der Welt an ist sowas nicht geschehen, dass jemand, der blind geboren ist, wieder sehen kann. Sie geben ihm Zeugnis, dass jemand, der schon verwest und zurückgerufen wird aus den Toten, was Außergewöhnliches an Kraft Gottes ist. Sie geben ihm Zeugnis, dass Tausende geheilt werden und man deswegen ihm nicht direkt nach dem Leben trachten darf, weil er für einen Propheten gehalten wird. Und trotzdem planen sie seinen Tod. Das heißt, auch die Zeichen und Wunder Gottes sind keine Garantie dafür, dass Menschen dann umkehren. Und solche Situationen haben wir hier, und ich behaupte, Solche Situationen haben wir heutzutage. Gott lässt sich nicht unbezeugt, auch unter uns. Wir haben von Krankenheilung, Totenauferweckung, Dämonenaustreibung alles an Zeichen und Wundern Gottes erlebt, was sich erleben lässt. Und trotzdem glauben Menschen nicht. Und trotzdem sagen sie, ich weiß nicht, ob das und vielleicht muss ich nicht oder so. Das gehört zu der Würde und zu der Verantwortung des Menschen, das, was ihm gesagt ist, von Gott, im Auftrag Gottes, anzunehmen oder abzulehnen. Auch das muss uns in unserem Dienst nüchtern halten, dass wir, wie uns gesagt ist, das Wort predigen zu gelegener und ungelegener Zeit. Es ist ein Wort, das wie ein Hammer ist und Felsen zerschlägt. Und trotzdem können Menschen diesem Wort widerstehen. Auch diesem Hammerwort. Man ist bewegt, man ist erschüttert. Man kriegt das hin, das über ein, zwei Tage von sich wegzuschieben. Und dann geht das Leben in der alten, gottlosen Weise weiter. Das ist ein Fakt. Und es ist eine Gnadenerweisung Gottes, wenn Menschen umkehren und umgekehrt bleiben, also umgekehrt, weggekehrt von ihren Sünden, hingekehrt auf Jesus Christus. Das ist unser Dienst, das ist unser Auftrag, das ist unsere Berufung, das ist aber auch unsere Verantwortung. Wenn also dieses erste Wort, was Amos spricht, durch ein gewaltiges Zeichen bestätigt ist, dann können wir wissen, dass auch alle anderen Worte sich erfüllen. Und ich möchte das heute ganz kurz, so weit mir das möglich ist, auf diese einzelnen Punkte einkommen. Es hat sich wirklich buchstäblich alles das erfüllt, was hier gesprochen ist. Und ich möchte heute einmal die Verweisstellen angeben, dass man sich das merken kann, dass nicht eines dieser Worte in den Wind gesprochen ist. Zuvor aber nochmal zu dieser Formel. Wir haben ja diese wiederkehrende Formulierung, so sehr auch die Adressaten unterschiedlich sind, ist eine Sache immer die gleiche, nämlich wegen drei Verbrechen und wegen vier wird das und das sein. Was bedeutet das? Die Zahl der Vollkommenheit. Ja, ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Ja, doch, dass zumindest diese Sache mit hineinspielt. Das spielt wirklich mit hinein. Und zwar, weil Petrus ja Jesus fragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Bis siebenmal? Das war so seine Idee. Und Jesus sagt was? 70 mal 7. Das Maß des Erbarmens Gottes ist erstaunlich größer. Und das Maß des Erbarmens, was Gott von uns fordert, ist erstaunlich größer als das Maß des Gerichts. Es ist 70 mal größer. Die Gnade Gottes ist 70 mal größer als sein Gericht. Und deswegen wartet Gott so lange, bis sich etwas über jemanden zusammengezogen hat. Aber das, was wir hier haben, diese Formulierung hat eben auch noch eine andere Bestätigung. Nämlich, ja? Nee, wichtig ist dabei, jede Sache wird durch zwei oder drei Zeugen bestätigt. Eine Untat ist schon schlimm genug. Wenn ich die zweite noch draufpacke, bestätige ich, dass ich aus dem ersten nichts gelernt habe. Und beim dritten Mal mache ich das fest als, ich sage das mal so, charakterliche Fehlbildung. Und wenn sich das immer und immer wiederholt, dann ist keine Aussicht auf Veränderung. Viele von uns haben ja unterschiedliche Wege erlebt, wie sie an die Sucht gebunden waren. Es gibt Menschen, die ergreifen die rettende Hand Gottes beim ersten Mal, und so sollte es sein, und ihr Leben ist in Dankbarkeit auf einen neuen Weg gestellt. Und ich kann das durch diese vielen, vielen Jahre in diesem Dienst so bestätigen. Derjenige, der die ausgestreckte Hand Gottes nimmt und sein Leben verändern lässt, ist auf einem guten und sicheren Weg. Mit jedem Rückfall wird die Chance geringer, dass der Mensch dauerhaft rauskommt. Ich habe das früher nicht gewusst. Ich bin Leuten endlos nachgegangen und habe die nach dem 30. und 40. Rückfall wieder genauso neu motivieren wollen, als hätte es das nicht gegeben. Und bis ich irgendwann verstanden habe, sind gar keine Rückfälle, die haben noch nie aufgehört, die sind nicht ausgestiegen, sie haben sich festgelegt auf einen Lebensstil der Zerstörung. Und das meint wegen 3 und 4 Verbrechen. Es ist etwas, was so fest hineingeprägt ist, dass der Mensch, oder in dem Fall sogar ganze Völker, davon nicht loslassen wollen. Und ich muss mal sagen, das, was wir im Moment in Deutschland haben, ist eine beängstigende Entwicklung, die in diese Richtung geht. Inwiefern? Der ganze Nationalismus, der zum Ersten und Zweiten Weltkrieg geführt hat, feiert wieder Urständ. Und ein ganzer Teil der Jugend ist dabei, das ein drittes Mal heraufzubeschwören. Und dann wird es für ein Volk endgültig eng. Deswegen ist alles, was unternommen wird, gegen diese Rechtsradikalität, ernsthaft zu begrüßen. Und zwar nicht nur als Alibi-Sache, sondern dass man wirklich diese Dinge in der Wurzel bekämpft. Das ist das Elend unseres Volkes. Das ist die Festlegung unseres Volkes. Das ist die Charakterschwäche unseres Volkes. Immer wieder sich über andere zu erheben. Immer wieder sich selber für etwas zu halten, was über den Fremdlingen steht. Wenn man diese Wahlplakate sieht, ich bin jedes Mal versucht, die einfach runterzufetzen. Es ist einfach eine Schande, dass diese Dinge in dieser Weise unter dem Recht der freien Meinungsäußerung geduldet werden, weil es ein Verbrechen ist, was damit immer wieder neu herbeibeschworen wird. Und das ist nicht normal. Und es ist erstaunlich, dass unser Volk nicht aufwacht darüber und dass das noch nicht reicht, was für ein Elend über dieses Volk gekommen ist und auf die Völker um uns herum. Dass man es wiederholt und wiederholt. Und so könnten wir jetzt auf verschiedene andere Völker gehen oder auf andere Gepflogenheiten, die sich immer wieder und immer wieder und immer wieder fortsetzen. Ich sage mal nur ein Beispiel. Somalia ist ein Ausbund an Grausamkeit und Bosheit. Seit Jahrzehnten und Generationen schlachtet man sich und andere. Verstümmelt man Frauen. Achtet man das Leben von Menschen für nichts. Und es sind Verheerungen drüber weggezogen. Die UNO hat es versucht, die Amerikaner haben es versucht, die Äthiopier haben es versucht. Und es wird immer neu wieder gemacht. Und das ist ein Volk, was sich damit unter das Strafgericht Gottes begibt. Und so könnte man weitergehen und weitergehen. Also dieses 3 Verbrechen und 4 oder 3 Freveltaten und 4, denn das ist der Sinn dieses Wortes Verbrechen, da ist dieses Wort Frevel drin. Das ist also nicht ein versehentliches Falschhandeln, sondern das ist ein sich festlegen auf Verbrechen. Das ist der Unterschied. Es gibt Leute, die machen, weil sie es nicht anders können, immer wieder dieselben Fehler. Das ist nicht zu vergleichen mit solchen Dingen, sondern das ist ein wissentliches Festhalten an, sage ich mal, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das, was uns hier begegnet, lohnt sich dann im Einzelnen nochmal zu betrachten. Wegen drei Verbrechen von Damaskus und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten gedroschen haben. Was heißt das? Es war eine damals gängige Methode des Terrors bei einer Besetzung. Gilead ist ja das Ostjordan-Gebiet, das Gebiet der zweieinhalb Stämme, die zunächst mit Jusa über den Jordan gezogen sind und die sich später dort wieder angesiedelt haben. Das Gebiet des Königs von Basan. Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse haben sich dort angesiedelt und sie waren die Gefährdetsten, waren die Ersten, die dann von fremden Völkern unterworfen wurden. Und hier werden die Syrer genannt, die einfach südlich dann, östlich des Jordans gezogen sind und sich dieses Gebiet unterjocht haben. Nördlich von Gilead waren noch Moab und Ammon, eigentlich als Puffer. Aber die Syrer haben dort in Verheerungszug angerichtet und sie haben das Land mit eisernen Dreschschlitten gedroschen. Das heißt aber nicht das Land, sondern ein terroristisches Verbrechen, dass die unterworfene Bevölkerung auf die Tennen geführt wurde. Das waren sie die erhöhten Plätze, wo der Wind drüber gestrichen ist. Dann hat man die Gefessel da drauf gelegt und dann hat man die mit Dreschschlitten zerschlitzt, zerfetzt. Der einfache Dreschschlitten war ein hölzernes Gerät mit Steinen unter, wo dann die Ochsen immer reihum geführt wurden, bis die das Getreide zu mahlen hatten. Und so hat man dann den Volk terrorisiert, indem man die Menschen dorthin gelegt hat und hat die dann so zerfetzt, bis die frei waren. Und das ist eine Sache, heute nennt man das Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine Sache, die nicht verjährt. Eine Sache, die nicht aus der Welt zu schaffen ist. Etwas, wozu andere Länder autorisiert werden, das zu bestrafen. Wir haben ähnliches Verhalten heute, zum Beispiel im Sudan. Da werden die afrikanischen Stämme von den Arabern nicht nur vertrieben, sondern ausgerottet. Und zwar buchstäblich die Dinge, die uns auch später begegnen. Die Schwangeren werden aufgeschlitzt. Und das sind Dinge, die Gott sieht. Und dort ist das Maß voll und es wird passieren, so sende ich Feuer in das Haus Hazaels, das ist die Balliste Ben-Hadads Frist. Ich zerbreche den Riegel von Damaskus und rotte den Herrscher aus Bikat Aven aus und den, der das Zepter hält, aus Bet-Eden und das Volk der Syrer wird nach Kir gefangen wegziehen, spricht der Herr. Diese Freveltat bringt ein Gericht über die Leute, die Gott sich selber gerufen hatte. Hazael und Ben-Hadad waren, oder Hazael war nämlich derjenige, den der Prophet Elia gesalbt hat zum Gericht. Berufen zum Gericht über Israel in der Zeit Ahabs. Aber weil sie dieses Gericht maßlos ausüben und weil sie sich dabei des Verbrechens schuldig machen. Das ist was anderes als ein ganz normaler Krieg. In Kampfhandlungen sterben immer Leute. Aber in Kriegsverbrechen, und das ist so eins, steigt Gott ein und zerstört dieses Volk selber und rottet diese Herrscherlinie aus. Wie? Wer weiß es noch? Als er nach Hause kam, erschlugen ihn seine Söhne. So ist Ben-Hadad geendet. Haben ihn deine eigenen Söhne umgebracht, als er im Haus seines Gottes war. Es vollzieht sich wirklich das, was hier geschrieben ist. Ich zerbreche den Riegel, das heißt, die Befestigung dieses Landes, dieser Stadt wird zerstört werden. Der nächste Punkt. So spricht der Herr wegen, und ich hatte ja versprochen, wir gucken mal, wo das noch dazu steht. Jeremia 47. Also, wir müssen es nicht gucken. Wer was zu schreiben hat, dann notiert sich das mit dazu und guckt das da sich an. Hesekiel 25, 15 bis 17. Zephania 2, 4 bis 7. Und Zacharja 9, 5 bis 7. So spricht der Herr. Geht's dann weiter. Wegen 3 Verbrechen von Gaza und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie ganze Ortschaften gefangen weggeführt haben, um sie an Edom auszuliefern. So sende ich Feuer gegen die Mauer von Gaza, dass es seine Paläste frisst. Ich rotte den Herrscher von Asdod aus und den, der das Zepter hält, aus Aschkelon. Und ich werde meine Hand gegen Ekron und den Überrest der Philister. Wende meine Hand gegen Ekron und der Überrest der Philister geht zugrunde, spricht der Herr Jahwe. Eine Sache, die ganz, ja, unscheinbar wirkt. Ganze Dörfer werden ausgerottet und an Edom verkauft. Edom war der, was soll ich sagen, Erbfeind? Oder sie haben sich als die Feinde Israels gehalten. Es waren ja die Nachkommen Esaus, eigentlich Brüder. Und die Philister nutzen diese Feindschaft, um Israel und Juda zu beschädigen, indem sie dort ganze Dörfer ausrotten, aber sich selber die Finger nicht schmutzig machen. Sie nehmen sie gefangen und liefern sie als Faustpfand aus. Das erinnert mich an etwas, was wir regelmäßig erleben, und zwar unter Gläubigen auch. Man sagt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, aber das ist eine gefährliche Freude. Es heißt, verflucht sei, wer Zwietracht sät unter Brüdern. Israel und Edom waren eigentlich Brüder. Und der Fluch Gottes kommt auf die Philister, weil sie den Streit dieser Brüder zu ihrem eigenen Vorteil nutzen oder gar fördern. Und das müssen wir wissen, dass Gott auf solche Dinge achtet, ob uns das gefällt oder nicht, oder ob wir ihn achten oder nicht. Gott toleriert nicht den Vorteil des einen, den er zieht aus dem Streit von anderen. Es ist nicht, oder andersrum, es ist nicht legitim, wenn wir sagen, ja, wir haben ja nichts gemacht. Ich will das Beispiel sagen, was ich vor einigen Jahrzehnten hier in der europäischen Politik so niedergeschlagen hat. Hitlers Eroberung durch den Anschluss Österreichs und später des Sudetenlandes ging, weil andere diese Interessen toleriert haben. Und letzten Endes Polens, dort hat sich das eigentlich so richtig festgemacht. Und deswegen vollzieht sich das Gericht Gottes dann in dieser maßlosen Weise sowohl an Deutschland als auch an Russland. Denn die Russen, die in der Lage gewesen wären, Hitler nach Osten hin frühzeitig aufzuhalten, haben heimlich den Gewinn geteilt, der mit dem Überfall auf Polen einherging, indem sie sich den Ostteil Polens gleichzeitig gesichert haben und meinten, jetzt sind ja beide zufrieden. Und Gott toleriert solche tückischen Dinge nicht. Und deswegen hat sich notwendigerweise das Gericht Gottes dann an Russland und dann an Deutschland vollzogen. Und ich finde das ein Segen, dass dieses malträtierte und geschundene Land Polen durch Gottes Gnade wieder bewahrt worden ist, wiederhergestellt worden ist. Und wir erleben das heute als ein Segen mitten in Europa. Das Gericht Gottes über die Philister ist, ich sende Feuer gegen die Mauer von Gaza und rotte den Herrscher von Asdod aus und den, der das Zepter hält, aus Askelon. und wende meine Hand gegen Ekron. Es gab 5 Philisterstädte, Gaza, Asdod, Ashkelon, Ekron und die 5. ist mir im Moment nicht geläufig. Von der heißt es, und der Überrest der Philister geht zugrunde. Eine vergleichsweise geringe Sache, nämlich Dörfer zu überfallen und gänzlich auszuliefern, ohne Rücksicht auf Frauen und Kinder, ohne Rücksicht auf vielleicht Fremde, die sich dort mit angesiedelt hatten, das reicht aus, um das Gericht Gottes über die Philister endgültig zu machen. Solche Dinge laufen heute nicht anders. Wir können das beobachten in der Weltpolitik. Und wir dürfen nicht denken, dass Gott alle diese Ungerechtigkeiten, wenn ein Volk gegen das andere erhebt, einfach so kommentarlos hinnimmt. Es gibt einen Punkt, wo das Maß voll wird, auch für das jeweilige Verbrechervolk. Und wir können dieselben Sachen lesen in Jesaja 23, Hesekiel 26 und 27 und im Hesekiel 28, 1 bis 19 und Zacharja 9, 2 bis 4. Drittens, so spricht der Herr, wegen 3 Verbrechen von Tyrus und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie ganze Ortschaften an Edom ausgeliefert und an den Bruderbund nicht gedacht haben. Selbes Verbrechen wie die Philister. Und auf welchen Bruderbund wird hier erinnert? Genau. An die Zeit Davids und Salomos, als sie sich, als der König von Tyrus sich verbündet hat mit diesen beiden Königen Israels und es zu einem Aufschwung des Handels im östlichen Mittelmeerraum gekommen ist, wie ihn die damalige Zeit noch nicht gekannt hatte. Es war ein riesiger Wirtschaftsaufschwung, der mit dem Tempelbau und mit dem Bau der salomonischen Paläste zusammenhing. David hatte das vorbereitet und schon die ersten Materialien besorgt und Salomo hat es fortgesetzt. Es war zu beiderseitigem Vorteil und einige Jahrhunderte später sind die Nachfolger und sagen, naja, jetzt ist gerade die Gelegenheit günstig, rupfen wir so ein bisschen an deren Gebiet. Was passiert? Ich sende Feuer gegen die Mauer von Tyrus, dass es seine Paläste frisst. Jesaja 21, 11 und 12, Jesaja 34, 5 bis 17, Jeremia 49, 7 bis 22 und Hesekiel 25, 12 bis 14. Sowie Hesekiel 35 und der Prophet Obadja. Da wird es nämlich alles benannt. Und diese ganze Geschichte bezieht sich auf eine Region, die zur damaligen Zeit sich für unbesiegbar gehalten hat. Tyrus und Sidon waren ja die beiden zentralen Städte des phönizischen Reiches. Es war ja das wichtigste Handelsvolk der frühen Antike, die den ganzen östlichen Mittelmeerraum befahren haben bis zur Meerenge von Gibraltar. Und sie haben ihren Reichtum über Jahrhunderte darauf gegründet, dass die Stadt Tyrus sich als uneinnehmbare Festung befunden hat, weil sie nämlich auf den Felsen stand, der ungefähr 1 Kilometer von der Küste mitten im Meer gelegen hat. Und es war schlechterdings, oder schien schlechterdings unmöglich, dass jemals irgendwie eine ihrer Untaten könnten gerecht werden, denn wer sollte sie angreifen? Mit Schiffen dann an dem Felsen anlegen, und dann haben sie die eher platt gemacht, als die da hochgekraxelt waren. Und doch kam die Zeit von Tyrus nämlich als einer der griechischen Herrscher in der Zeit, etwa in der Zeit oder nach der Wegführung, sich daran gemacht hat, einen Damm vom Festland bis zu diesem Felsen mitten im Meer zu schütten. Und nach 3-jähriger Belagerung ist Tyrus gefallen und dem Erdboden gleichgemacht worden. Nichts mehr von übrig geblieben. Genau das, was hier versprochen war, hat sich ereignet. So spricht der Herr, wegen 3 Verbrechen von Edom und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil es seinem Bruder mit dem Schwert nachjagt und sein Erbarmen erstickt hat und weil sein Zorn beständig zerfleischt und sein Grimm dauernd lacht. So sende ich Feuer gegen Teman, dass es die Paläste von Bozra frisst. Jeremia 49, 1-6, Hesekiel 21, 33-37, Hesekiel 25, 1-7, Zephania 2, 8-11. Diese Dinge oder diese Haltung, dass jemand seinen Bruder beständig verfolgt, zieht den ultimativen Zorn Gottes nach sich. Es gibt einfach auch heute Zwietracht unter Brüdern. Es gibt auch heute Situationen, wo man frustriert ist über das Verhalten des anderen. Es gibt Zeiten der Funkstille und der erschwerten Kommunikation. Aber eine Sache geht nicht. Dass ich diese Abneigung dauerhaft pflege und stärke. Dann zieht dieses Verhalten das Gericht Gottes nach sich. Er weiß, dass wir Fleisch sind. Es ist auch bei den Aposteln vorgekommen, dass die sich gestritten haben. Paulus und Barnabas, die im gesegneten Dienst hatten, haben sich über einen jungen Bruder aus der Verwandtschaft des Barnabas entzweit. Der will ihn für die nächste Missionsreise mitnehmen. Paulus sagt, nee, den nehme ich nicht mehr mit. Der ist schon mal einfach abgehauen, hat uns einen Stich gelassen. Darüber entsteht eine Erbitterung. Barnabas geht mit seinem Neffen weg. Paulus kriegt einen neuen Begleiter, zieht dann mit Silas weiter. Das passiert. Aber wir lesen auch später, bringen wir den wieder mit, der ist mir nützlich zum Dienst. Nämlich dieser Markus, von dem auch das Evangelium stammt. Das war nämlich der Neffe des Barnabas. Es hat Versöhnung stattgefunden. Was nicht geht, ist, dass immerfort Zorn, Grimm, weiter zerfleischt, zerstört, dass man immer noch nachsetzt und immer noch nachsetzt und keiner wieder nachlässt. Das zieht das Gericht Gottes nach sich. Und Edom, was auf dem Felsen gebaut war, was ja östlich von Israel im heutigen Jordanien sich angesiedelt hatte, ist zerstört worden. So spricht der Herr, wegen 3 Verbrechen der Söhne Ammon und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie die Schwanger von Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern. Das waren nämlich die nördlich dieser 2,5 Stämme gewohnt haben. Gilead, Ammoniter, Moabiter, Arameer, Syrer. Um selber mehr Raum zu kriegen, wir kennen diesen Ruf auch der Nazi-Zeit, wo man Deutschland als Volk ohne Raum bezeichnet hat und damit die Eroberungskriege nach Osteuropa gerechtfertigt hat. Die sind genau dieselben Verbrechen vorgekommen, hat man ohne Ansehen der Person gemordet, ohne Schonung, ohne Respekt vor dem werdenden Leben, hat die Frauen aufgeschlitzt. Und Gottes Zorn kommt über dieses Volk zum endgültigen Gericht. So zünde ich Feuer an in der Mauer von Rabba, dass es seine Paläste frisst, unter Kriegsgeschrei am Tag der Schlacht, unter Sturm am Tag des Unwetters. Da geht der König in die Gefangenschaft, er und seine Obersten zusammen mit ihm, spricht der Herr. Jesaja 15, also ich habe die ganzen Angaben, die ich eben gemacht habe, die beziehen sich immer auf den nächsten Abschnitt. Wir müssen das also immer eins tiefer setzen. Und Jesaja 15 und 16, Jeremia 28, Hesekiel 25 von 8-11 und Zephania 2, 8-10 beziehen sich auf Moab. So spricht der Herr, wegen 3 Verbrechen von Moab und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil es die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt hat. So sende ich Feuer nach Moab, das ist die Paläste von Kirjot frisst. Nun könnte man sich sagen, ja, Gott hat ja selber die Edomiter der Vernichtung anheimgegeben da müsste es doch gut sein, wenn ein anderer denen an die Wäsche geht, aber auch das Gericht Gottes will er maßvoll haben. Ich sage mal wieder ein Beispiel. Ich bin überzeugt, meine persönliche Überzeugung, dass dieser Krieg gegen oder in Irak gegen Saddam Hussein und dessen Verbrechensregime richtig ist. Aber mit demselben Recht werden alle die bestraft, die dort während dieses Krieges Verbrechen begehen. Vergangene Woche hat man gerade berichtet, dass ein Mann zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Eigentlich hätte er mit dem Tod bestraft werden sollen, aber das Geschworenengericht in Amerika konnte sich nicht zu einem einstimmigen Urteil festlegen, weil er eine 14-jährige Irakerin vergewaltigt hat und, um das zu vertuschen, ihre ganze Familie und zum Schluss sie umgebracht hat. Normalerweise hätte er zum Tode verurteilt werden müssen. Man hat dann das gerade so umgewandelt in lebenslanges Gefängnis ohne Aussicht auf Entlassung. Das ist der Recht. Weil das hat mit dem Krieg nichts mehr zu tun. Das hat nichts zu tun mit angegriffen werden und sich zu verteidigen oder dort die Verbrecher zu jagen. Das ist selber ein Verbrechen. Und das gehört gerecht und unter das Gericht gebracht. Und wir können uns eben nicht damit rausreden, dass wir sagen, naja, um Schlimmeres zu verhüten, kommt es ja nicht darauf an, wenn man selber was Schlimmes macht. Das geht so nicht. Das ist ja eine große Auseinandersetzung, die auch die evangelische Christenheit während der Nazi-Herrschaft bewegt hat. Ist das legitim, Hitler entgegenzutreten und dabei andere mit umzubringen? Ist das gerecht, dass jemand wie Stauffenberg hingerichtet wird? Und man müsste sagen, es ist gerecht. Er war nicht bereit, sein Leben direkt in die Bresche zu werfen, sondern hat dort eine Gelegenheit genutzt, alle in die Luft zu sprengen, so nach dem Motto, es trifft ja keine Falschen. Und es hat die Falschen getroffen. Und dieses ganze Elend ging weiter und er wird gerichtet. Es ist schlimm und trotzdem unvermeidlich, wenn jemand solche Wege wählt. Oder es ist jemand bereit, mit seinem eigenen Leben dagegen zu treten. Bonhoeffer hat darüber in seinem Buch Widerstand und Ergebung ja ausführlich geschrieben. Es lohnt sich, dieses Buch mal zu lesen. Diese ganze Auseinandersetzung zu überlegen. Wann ist es legitim und wie weit ist es legitim, Bösem entgegenzutreten? Um welchen Preis? Und es ist klug, sich diese Auseinandersetzung zu stellen, auch wenn der eine oder andere vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommen mag, wie dieser Kirchenlehrer. Aber der Tatsache müssen wir uns stellen, wie und wie weit treten wir dem Bösen entgegen. Und dann am Ende haben wir das Gericht Gottes über sein eigenes Volk. Und das werden wir uns dann beim nächsten Mal vornehmen. Es ist uns sonst gesagt, dass das Gericht anfängt beim Hause Gottes. Aber dieser Anfang des Gerichtes kann eben so aussehen, dass es vom Haus Gottes ausgeht. Das Gericht hat angefangen am Haus Gottes wie? Durch das Erdbeben in Jerusalem. Dort hat das Gericht angefangen. Nicht zuerst wird Juda und Israel gemaßregelt, sondern zuerst werden dann die Völker drumherum gemaßregelt, wegen ihrer Verbrechen. Wegen der Verbrechen Israels beschäftigt sich Gott mit ihnen sehr viel intensiver als wegen der Verbrechen derer um Israel herum. Das ist ein Prinzip, das auch noch so bis heute gilt. Gottes Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das heißt, Gott sucht Menschen, die auf der ganzen Erde ihm dienen. Denen hilft er. Aber wenn er sucht, begegnet ihm eben auch diese ganze Ungerechtigkeit. Und er tritt er entgegen. Gott sei Dank. Nicht gleich. Nicht immer so, wie wir uns das wollen, aber wenn das maßvoll ist, dann endgültig. Und das müssen wir für uns insofern als Letztes bewahren. Es wird uns im 2. Petrusbrief gesagt, als Warnung, wisst, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die sagen, wo ist denn die Verheißung der Wiederkunft Jesu? Es bleibt ja doch alles so wie von Anfang an. In Klammern, dann kann man ja auch so weitermachen wie bisher. Ist ja alles bloß eine Einbildung. April, April. Und da heißt es, dass wir die Geduld Gottes nicht verwechseln sollen mit einem Verziehen dessen, was er sagt, oder dass er das vergessen hat vielleicht. Sondern, wenn das noch nicht eingetreten ist, dann nur aus einem einzigen Grund. Das, weil er nicht will, dass Menschen umkommen, sondern zur Umkehr und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist das Ziel, warum Gott so lange wartet. Deswegen und nur deswegen haben wir heute noch Gnadenzeit. Längst ist das Maß an Bosheit so voll, dass man nach dem Normalen sagen müsste, Gott hätte längst einen Strich ziehen müssen. Er wartet, aber nicht, weil er es vergessen hat oder weil es ihn nicht mehr interessiert, sondern weil er immer noch will, dass Menschen umkehren. Das muss uns beflügeln in unserem Dienst, in unserem Leben. Und es muss uns vor allem vor solcher gefährlichen Täuschung bewahren, dass wir sagen, naja, Gott hat mir ja nichts getan, also wird es schon irgendwie gehen, dann muss ich es nicht so genau nehmen. Das funktioniert nicht. Damit machen wir unser Gerecht voll. Wenn ein Mensch so rangeht und sagt, naja, so schlimm ist es nicht, weiß ja keiner, wird Gott ja auch die Augen zudrücken. Dann ziehen wir das Gericht auf uns. Und das sollte nicht so sein. Vater, dazu bitte ich dich, dass du uns Gnade gibst, dass wir umkehren zur rechtzeitigen Hilfe. Amen.